Pflege diskursiv. Die Sendung Pflege diskursiv auf Freirad, dem freien Radio Innsbrucks, will Pflege in allen Facetten darstellen. Denn pflegen kann nicht jede und pflegen kann nicht jeder. Pflege ist Profession, ist Praxis, Wissenschaftsdisziplin, aber immer auch Politikum und eine Frage der Finanzierung. Einerseits spannender Hightech-Job, andererseits schlecht bezahlte Frauenarbeit, Berufung, aber immer auch Alltag. Die Sendung Pflegediskursiv will Geschichten erzählen, um so Fremdes vertraut zu machen. Wir wollen Pflegewissen teilen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen informieren und Gedanken und Meinungen unterschiedlicher Pflegeakteure und Akteurinnen hörbar machen. Wir alle sind einmal Pflegende und ein anderes Mal Gepflegte. Pflege geht uns eben alle an. Freitagnachmittag und es ist wieder soweit, Pflegediskursiv geht auf Sendung. Mein Name ist Alexandra Welzenberger, viele kennen mich ja schon und viele kennen auch meinen Geheimauftrag. Und zwar ist es folgender, dass ich die junge Pflege in der Pflegelandschaft stärken will. In den vergangenen Sendungen haben wir sehr viel gehört über die neuen Ausbildungswege und Möglichkeiten in der Pflege, über die verschiedenen Berufsgruppen, die sich dann in der Pflegelandschaft wieder treffen. Wir haben davon gehört, dass es die alten Diplompflegepersonen gibt und die neuen Bachelorstudierenden. Aber was ist denn mit den Menschen, die zwischen diesen beiden Aussagen stehen? Was ist denn mit den Menschen, die vielleicht vor 20 Jahren ihr Diplom gemacht haben und jetzt sagen, okay, das interessiert mich, ich möchte vielleicht auch an Bachelor, also diesen wissenschaftlichen Abschluss nachmachen. Aber was ist auch mit den Menschen, die jetzt nur mehr diese Ausbildungsform kennenlernen dürfen, weil es das andere eben gar nicht mehr gibt? So kann man es auch nicht sagen. In Tirol zum Beispiel ist es nun mal so möglich. In Vorarlberg läuft zum Beispiel gerade ein Ausbildungslehrgang nach dem alten Diplom-Ausbildungsschema. Ja, und zurück komme ich oft nach diesen Sendungen, nach Treffen mit Kolleginnen, mit diesem Wunsch, dass wir einfach mal darüber sprechen müssen, was ist denn diese junge Pflege? Was ist dabei neu? Was ist anders? Oder vielleicht sind wir doch unterm Strich alle gleich, indem wir einfach gute Pflegearbeit leisten wollen. Und dafür habe ich jetzt drei junge Menschen, sie sind wirklich alle deutlich jünger wie ich, deswegen darf ich sie so nennen, eingeladen, die mit mir heute über das Thema junge Pflege in Tirol sprechen wollen.
Hallo, ich bin die Nicole Stimpfel, bin 30 Jahre jung, bin Diplom-Krankenpflegerin, habe sogar diverse Sonderausbildungen im Intensivbereich, Nierenersatztherapie, habe das alte Diplom 2015 gemacht, habe inzwischen sogar als Bachelor-Upgrade an der FH gemacht, mache gerade meinen Masterlehrgang für Pädagogik, weil ich für die Pflege brenne. Ich habe meine zwei Kollegen mitgenommen, wir engagieren uns für den ÖGKV Junge Pflege, die ARGE Junge Pflege. Ein Teil von uns ist sogar in der Bundesarbeitsgemeinschaft und wir sind eine ganz bunte Truppe vom BFA, frische Bachelors, alte Diplomierte. Also wir haben die Schere rein, kann auch von meinen letzten Jahren berichten und da gerne das Wort an meine zwei Kollegen weitergeben, dass sie sich einmal kurz vorstellen.
Ja, danke Nicole. Also ich bin der Stöckl André, ich bin der Vorsitzende von der Jungen Pflege Tirol. Ich bin auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft dabei und ich brenne eigentlich auch für die Pflege. Ich bin ein Quereinsteiger, ich war vorher in der Logistik tätig und ja, bin durch Zufall dann auch auf die Pflege gekommen. Und es ist einfach, wie die Nicole gesagt hat, ein cooles Thema.
Da haben wir eh schon viele Berührungspunkte, glaube ich, von der Logistik zur Pflege. Das hat ja teilweise wirklich Gemeinsamkeiten, oder?
Ja, Gemeinsamkeiten jetzt nicht viel, glaube ich, aber ich sage halt, in der Logistik auch mein Büro, da hat man ja keinen Kontakt zu Menschen. Und dann geht man in die Pflege und dann ist man am Patientenbett.
Da mag ich aber einschmeißen, also wir Pflege seien ja die Drehpunktlogistik im Krankenhaus oder im extramuralen Bereich. Was wir alles an Termine und alles organisieren, an den ganzen Abläufe und auch die Schnittstellenkommunikation sein von Physio-Ergos, anderen medizinischen Gruppen und auch Terminkoordinatoren oder auch für die Patienten irgendwas machen. Also wir seien die Logistikmeister im beruflichen Alltag.
So habe ich es dann auch gemeint, stimmt, wo ich das jetzt gesagt habe.
In der Hinsicht stimmt das wirklich, das stimmt, weil ja, Termine, das stimmt, Nicole, da muss ich dir jetzt recht geben, auf das habe ich jetzt gar nicht weiter gedacht, aber das stimmt, weil wir koordinieren ja wirklich alles zwischendrin, also das stimmt, deswegen haben wir da ja wieder weit weg von der Pflege dann.
Ja. Aber jetzt schauen wir, wo wir uns da in der Pflege wiederfinden, die dritte im Bunde, bitte sehr.
Hallo, ich bin die Klocker Anna. Ich habe knapp vor einem Monat, ein bisschen mehr als frische Bachelor-Absolventin an der Klinik angefangen zu arbeiten. Ich bin eigentlich eine halb direkt Einsteigerin. Ich habe vor einem anderen Studium noch angefangen und bin dann aber in meinen Kindheitswunsch in die Krankenpflege wieder zurückgeswitcht. Und ja, also es ist ganz spannend, jetzt so ins Arbeitsleben einzusteigen. Und ich muss sagen, ich habe bisher eigentlich viele gute Erfahrungen gemacht im Team. Wir haben auch ein relativ bunt gemixtes Team. Wir haben Altdiplomierte, auch viele Bachelor-Absolventinnen eigentlich schon, weil wir relativ ein junges Team sein. Und ja, ich fühle mich sehr wohl da. Und es ist eigentlich auch die logistische Arbeit, wie die Nicole jetzt gerade gesagt hat, eigentlich für mich jetzt noch nicht so ganz
greifbar,
ja, weil ich eben nur in der Einlernphase bin. Aber ja, man merkt schon, dass es eben viel Arbeit ist, das alles zu koordinieren.
Und wenn du jetzt so auf deine letzten 3 Jahre in der Ausbildung zurückschaust, wie fühlst du dich, gut vorbereitet für den Beruf? Oder sagst du, da hätte man eigentlich ein bisschen mehr haben können? Weil es ist ja jetzt seitens der Lehre, frage ich ja auch meine Studierenden immer, wie geht's euch denn, wie fühlt es euch denn jetzt für die Praxis vorbereitet? Und man sieht schon, es sind natürlich teilweise Persönlichkeitssachen, wo der andere einfach selbstbewusster ist und sich ganz schnell viel zutraut, aber es gibt eben auch den anderen Weg, dass man sagt, eigentlich hätte ich schon noch gern mehr Handwerkszeug mitkriegt, dass ich mich sicherer fühle. Wie ist denn dir der Übertritt in den Berufsalltag gegangen?
Ja, ich würde sagen, bei uns gerade unser Jahrgang ist eigentlich so ein Zwischending, weil wir wirklich das komplette Corona-Lockdown-Zeug eigentlich abgekriegt haben und bei uns wirklich der Skill-Unterricht wirklich ein bisschen kurz gekommen ist, was einfach wirklich den Corona-Regelungen zu Schulden gekommen ist.
Vielleicht können wir ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was dieser Skill-Unterricht ist.
Okay, im Skill-Unterricht geht es wirklich darum, um die praktischen Unterrichte, wirklich praktische Tätigkeiten am Patienten, an die Mitstudenten oder Auszubildenden zu lernen, was sehr wichtig ist, wo man wirklich von Katheterlegen über Körperpflege, was sehr wichtig ist, aber auch das ganze invasive Pflegerische, wie zum Beispiel eben Leitungen legen, Infusionen richten, wo man das eigentlich alles lernt. Und ja, man sollte eigentlich schon ein bisschen Können haben, bevor man in die Praxis geht, weil aufgrund des Pflegemangels nicht immer die Zeit besteht, als dass man in der Praxis viel gezeigt kriegt. Und ich würde sagen, da hat unser Jahrgang beziehungsweise eigentlich alle Jahrgänge von den letzten 2 Jahren ein bisschen schwerer gehabt, als wie vielleicht davor.
Ja, ich habe mich gerade in letzter Zeit sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten und wir haben dabei auch geschaut, was ist uns denn so in Erinnerung geblieben von der eigenen Ausbildung. Man hat immer so das Gefühl, ihr Armen, ihr habt sehr viel weniger Praxis etc. Ich habe das jetzt in Zahlen nachgeschaut, es ist nicht wahnsinnig viel weniger, gell? Es ist je nach Auslegungssache, reden wir maximal von 100 Stunden, die sich da geändert haben. Aber eben, wenn man sagt, es haben sich ja auch diese Inhalte eben in diese Skill Labs oder diese trainingsorganisatorischen Sachen verschoben. Und ich glaube, deswegen kann man diesen direkten Vergleich gar nicht so machen.
Also da kann ich jetzt einschmeißen als externe Vortragende und selber als Diplomierte, die was das alte Diplom gehabt hat. Diese Skills Labs habe ich zum Beispiel gar nicht gehabt. Ja. Da hat es einmal einen Unterricht gegeben, ja, jetzt lernen sie das Blutzucker messen und Insulin verabreichen und am anderen Tag das Blutzucker vielleicht einmal eine Infusion herrichten.
Aber es war nie ein Arbeitsprozess.
Das war nie ein Arbeitsprozess. Da hat es halt geheißen, man kriegt die Pflegerichtlinien und den Rest, den lernen sie es im Praktikum. Mhm.
Und das ist ja das, wo, wie ich gerade vorher gesagt habe, ich habe mich unterhalten. Ich habe mich dann noch so erinnert an mein erstes Praktikum auf einer internen Station. Da war nämlich auch schon vor über 30 Jahren ein Personalnotstand.
Ganz was Neues.
Und es war am zweiten Tag von meinem Praktikum, bin ich eigentlich alleine mit zwei anderen Praktikanten am Weg gewesen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand im Vorfeld wirklich solche Tätigkeitserfahrungen gezeigt hat. Gell?
Ich fühle mit dir. Mir ist gleich gegangen. Mhm. Also mein allererstes Praktikum in der Klinik und dann hat man mich hingestellt und du gehst jetzt ins Patientenzimmer und machst mal weder, wie funktioniert das mit der Dokumentation, was mache ich denn überhaupt?
Hilfe wie der funktioniert die über was?
Also ja, ich verstehe dich.
Und von dem her, glaube ich, müssen wir mehr Alten, wo du jetzt da eine junge Alte bist und ihr Alte, einfach das auch anerkennen, dass man da euch frisch abschließenden Kollegen und Kolleginnen einfach ganz viel Unrecht tun, gell?
Ja.
Aber warum wirkt das so in der Praxis?
Ich muss jetzt auch etwas sagen, ich habe ja die Pflegefachassistentenausbildung, gell? Und ich kriege relativ schön täglich, wenn ich auf Station bin, zu hören, das heißt, früher bei der alten Diplomausbildung hat es das alles nicht gegeben, weil also der BF hat auf das tun und das darf er nicht. Und die Diplomierten haben alles dort auf. Und da hat es nie Probleme gegeben, wie zum Beispiel jetzt mit den Tätigkeiten. Mhm. Weil sie sich mit denen nicht auseinandersetzen haben müssen, jetzt die alten Diplomierten jetzt mit Anführungszeichen. Weil die werden immer sagen, das alte Diplom, das war das Beste. Und jetzt mit der Akademisierung kommen keine Leute noch. Mhm. Und das ist der Grund, warum jetzt da angeblich keine Pflegepersonen noch kommen durch diese Akademisierung.
Aber andere, wir haben ja die Zahlen, es wird mehr ausgebildet wie früher. Wir haben jetzt auch schon die ersten Studien, die heraus sind, dass über 90% nach ihrem Abschluss am Bett stehen, das klingt immer so blöd, aber das sagt man so im Jargon, am Bett stehen eigentlich, also aktiv in der Pflege, mit Patienten arbeiten. Und ich schwöre euch, in meinem Diplomjahrgang war ein Drittel, die nicht danach gleich gearbeitet haben.
Ja, ich kann es jetzt zum Beispiel von meinem Abschlussjahrgang sagen. Natürlich haben jetzt die einigen nicht sofort nach den 3 Jahren jetzt einen Monat später angefangen zu arbeiten, sondern haben sich erst einmal, sagen wir jetzt mal, eine Auszeit genommen, eine Reise gemacht, eine größere.
Wo ist halt recht.
Wo ich einfach sagen muss, das kann man machen, wenn man das jetzt wirklich so will, weil die 3 Jahre waren jetzt sicher nicht ohne. Es hat auch durch Corona eben Einschränkungen gegeben, was Reisen angeht. Aber es haben eigentlich wirklich die meisten danach vor, in der Klinik angefangen zu arbeiten. Und ich persönlich habe einmal von jemandem gesagt, ja, kein Wunder, dass wir kein Personal haben, wenn die frischen Absolventen nicht anfangen zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, die 3 Jahre waren jetzt nicht ohne. Es ist gerechtfertigt, dass sich jemand eine kurze Auszeit nimmt, bevor er ins Arbeitsleben einsteigt, 50 Jahre lang buckelt und eigentlich nicht so viele Möglichkeiten hat, wirklich eine große Reise zu machen. Weil um eine Weltreise zu machen, brauche ich mehr als wie 5 Wochen Urlaub.
Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich war nach meinem Diplom 3 Monate in Venezuela mit dem Rucksack am Weg. Und habe danach durchgehend gearbeitet. Also ich bin dem Arbeitsmarkt in der Pflege erhalten geblieben, trotz dieser 3 Monate Auszeit.
Ja, und vielleicht war es genau deswegen, weil du dir deine Träume verwirklicht hast.
Mag sein.
Aber gerade jetzt eben das mit den Urlaub und Work-Life-Balance, da kommt ja das jetzt schon mit den Generationen raus, oder? Da sind ja auch die Arbeitgeber, die Stakeholder, wie man so schön sagt, gefordert, einfach neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, einfach auch ein Sabbatical zu ermöglichen, wo man sich auch neu definieren kann. Wir beide haben alle jede Menge Ausbildungen berufsbegleitend gemacht. Das ist ja irrsinniger Stress.
Und das vielleicht auch nur wirklich als Freizeit sich selber schönreden müssen, dass man es überhaupt durchhaltet, oder?
Genau, also da brauchst du schon eine starke Persönlichkeit, finde ich, und auch ein starkes soziales Umfeld, weil sonst geht das einfach nicht. Das muss ich jetzt einfach sagen. Und auch einfach einmal einen finanziellen Backup oder Background.
Und der ist nicht wenig, das können wir unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch sagen. Studienrichtungen in der Pflege werden nicht finanziert über große Firmen, wie wenn wir jetzt den IT-Bereich nehmen, da findet man die ganzen Studiengänge, für die wir sehr, sehr, sehr viel Geld zahlen, zahlen da auf Dienstgeber oder fördern sogar ganze Studieneinrichtungen. Also wir müssen da wirklich, wenn wir uns in der Pflege in dieser Richtung irgendwie verwirklichen und spezialisieren müssen, ganz genau rechnen, ob es überhaupt möglich ist.
Genau, weil der Outcome halt meistens auch nicht viel ausmacht mit deinem Gehalt. Also die
Seien wir uns ehrlich, gar nichts.
Gar nichts, ich wollte gerade sagen.
Ich wollte es nicht formulieren. Nein, ich wollte gerade sagen, viele sagen halt, jetzt bilden wir halt lauter Häuptlinge aus, aber keine Indianer. Mm. Und das stimmt ja nicht.
Nein.
Also ich finde, wir sind halt jetzt eine Semi-Profession, wir sind auf dem Weg zur Professionalisierung und wir können begründen, warum wir das tun und nicht, weil wir es schon immer getan haben. Mm. Ich finde das super interessant. Unser Wissenschaft-Praxistransfer gehört einfach mehr gefördert. Wir produzieren so viel Wissen und es wird eigentlich fast wenig implementiert. Und da kann genau diesen verschiedenen Skill Grades Mix eigentlich rein. Das heißt, das Advanced Practice Nursing, der Bachelor, die BFAs, die PAs.
Und wir haben ja alle einen Platz. Was ich immer oft denke in der Diskussion, wenn es heißt, die Jungen wollen ja nicht mehr arbeiten und gleich mehr studieren. Was sind es für Vorstellungen, die dahinter stehen? Wir haben ja gar nicht einmal so viele wissenschaftliche Stellen in Tirol jetzt. Also selbst wenn wirklich jeder studieren möchte und sich da austoben will, es geht ja die Leute nicht darum, sondern es geht darum zu arbeiten und dann irgendwann nach einer gewissen Praxis zu sagen, ich spezialisiere mich qualitativ sehr hochwertig, oder? Und setze das dann um. Leider eben, wie du gesagt hast, ist es so, dass das dann nicht honoriert wird auf die Stationen von den Arbeitsgebern, dass man sagt, okay, ich habe mich jetzt da jahrelang bemüht und dann kriege ich vielleicht einmal ein bisschen mehr. Oder da sind wir auf dem Weg dahin, haben wir sicher noch viel Arbeit vor uns.
Ja, ich denke mir, es ist einfach ein bisschen eine persönliche Sache. Es will nicht jeder in die Forschung gehen, ja. Aber man hat die Möglichkeit, einfach eine Weiterbildung zu machen, wenn entweder mal wirklich es sein muss, weil zum Beispiel, ich denke mir, sage jetzt mal 40, 50 Jahre wirklich am Patienten zu arbeiten, kann natürlich auch körperlich fordernd sein und man weiß ja nicht, was irgendwann auf einen zukommt. Und dann hat man theoretisch die Möglichkeit, sich einfach noch ein anderes Standbein zu schaffen, weil ein Bandscheibenvorfall oder sowas oder irgendeine Erkrankung oder Verletzung, dass man nicht mehr direkt am Bett arbeiten darf, am Patienten arbeiten kann und ich aber trotzdem nur in der Pflege bleiben will, dann hat man halt andere Möglichkeiten, was es vielleicht vorher halt einfach nicht so in der Richtung gegeben hat. Und wenn man wirklich für das brennt und das gerne tut, dann ist es einfach nicht was anderes, sondern einfach was zusätzliches, was Erweiterndes, was sie jetzt haben, weil ich bin jetzt 23 Jahre, ich will jetzt nicht mit meiner Bachelor in die Forschung gehen, aktuell. Aber ich habe die Möglichkeit offen, wenn ich älter bin, wenn ich 40 oder sowas bin und ich irgendeine Erkrankung habe, dass ich wirklich nicht mehr in der Klinik am Patienten arbeiten kann, dann habe ich eine andere Möglichkeit, was anderes zu tun, aber in meinem Berufsbild zu bleiben und muss nicht umschulen. Mhm. Und das finde ich persönlich ist eine sehr zufrieden, also so eine Sicherheit
geben. Gute Aussicht, oder?
Ja, eine gute Aussicht eigentlich, ja.
Wir haben in der letzten Sendung gerade über Community Health Nurses gesprochen, das ja nochmal ein erweitertes Netz oder Betätigungsfeld für Pflegepersonen sein kann. Und da war es eben auch das ist hier jemand, der Community Health Nursing machen möchte, heißt ja nicht, dass er nicht mehr in der Pflegepraxis sein will, sondern es heißt einfach, dass er seine jahrelangen Netzwerke, sein Wissen einfach anders für Patienten, Patientinnen, für Bewohnerinnen in dem Fall von einer gewissen Region einsetzen kann. Und ich glaube, dass es auch solche Betätigungsfelder für die vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen, die jetzt aktiv aus der Pflege gegangen sind, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr passt haben, weil die Vereinbarkeit, und da rede ich jetzt gar nicht vom hohen Freizeitbedarf von jungen Pflegenden, sondern einfach, weil die Rahmenbedingungen allgemein schwer sind in der Pflege. Wenn ich um 6:30 Dienstbeginn habe und die Kinder aber um 8 erst in die Schule können. Solche Dinge, da geben sich natürlich aus solchen Weiterbildungen, Fortbildungen, die Möglichkeiten, Pflege einfach ein bisschen anders zu denken und zu leben.
Eben, Pflege ist eine weibliche Profession oder halt von Frauen dominiert. Da kriegt man dann immer zu hören, für einen Frauenberuf verdienst du gut.
Ja, ja, danke.
Danke für nichts.
André, wie geht's dir da?
Ja, es stimmt, dass der Pflegeberuf frauenlastig ist und ich finde aber, es gehören eigentlich viel mehr männliche Kollegen in die Pflege, weil alles ist Arbeiten ist zeitweise, wenn wir uns ehrlich sein, angenehmer. Es ist so und ich wollte aber auch noch etwas sagen, man muss auch sagen, die Karrierechancen in der Pflege, die haben, glaube ich, ich kenne keinen anderen Beruf, wo ich mich so aufarbeiten kann, beziehungsweise weiterbilden kann.
Vielleicht gar nicht auf, das hat schon wieder so etwas Hierarchisches, wo ich mich einfach entfalten kann, oder?
Genau, mit meinen, wo ich sage, jetzt mache ich mal ein Jahr, so wie bei BFH auf der Unfallstation, gefällt mir voll gut, ich möchte einen Bachelor machen und dann weiß ich nicht, was ich noch einen Bachelor mache. Bleibe auf der Unfall oder möchte man was anderes ausschauen, man kann sich so viel ausschauen.
Ja.
Und ich sage, jetzt bleibe mal ein Jahr da und schauen wir das so. Ich kann ins Ausland gehen. Man muss auch wieder sagen, wenn ich den Bachelor habe, man darf gerne in die Schweiz, gerne in Italien, wenn Italienisch kann, okay. man kann einfach viel mehr Möglichkeiten tun und man kann sich auch das Spektrum oder man kann sich selber so weiterbilden, wo ich sage, okay, bis zu dem Punkt und dann
ja, passt es mir. Vielleicht für ein Lebensjahrzehnt und danach schaut es wieder anders aus, oder?
Und dann kann ich auch sagen, dass ich lehrend gehe, dass ich unterrichten gehe. Und dann habe ich aber einen Background und kann erzählen. Und das macht es ja auch wiederum aus.
Ja. Gerade eben die Fortbildungen, die verschiedenen Versorgungsbereiche. Ich denke mal, das ist die Zukunft der Pflege. Vor allem, wenn man jetzt skandinavische Länder anschaut oder auch die Niederlande, da gibt es ja schon so viele Sachen, was die Pflege übernommen hat und selbstständig macht, wie die Community Health Nurses, die Pflegesprechstunden für chronische Erkrankungen, Primärversorgungszentren, alles häusliche Krankenpflege. Und das geht ja alles dann auch in der Vereinbarkeit auch mit Familie ein.
Ja.
Also ich finde das eine sehr interessante Entwicklung und das gehört eigentlich auch viel mehr gefördert.
Und ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Punkt, weil eben Pflege so, wie sie jetzt abläuft, nicht mehr lang funktionieren wird. Also das sage ich jetzt aus interner Seite. Es ist zwar erschreckend, aber ich glaube, dass wir es nicht mehr lang so aufrechterhalten können, weil wir tun momentan nur Feuer löschen. Und ich glaube, wir müssen einfach im Beruf selber selbstbewusst sein und mutig sein und einfach andere Sachen einfach mal ausprobieren.
Ich finde da den Berufsstolz ganz interessant, oder? Dass wir sagen, ja, ich bin Krankenpflegerin. Wo ich angefangen habe, frisch nach der Matura die Diplom-Krankenpflege machen, hat die wirklich an Schulkollege von mir gesagt, ein ehemaliger Mitschüler, hey, du hast jetzt die Matura gemacht und du warst Einserschülerin, warum machst du Diplom-Krankenpflege fürs Ausschaffischen? Genau mit solchen Sachen ist man dann konfrontiert, obwohl das eigentlich nicht ist. Und eben gerade Berufsstolz wächst ja mit dem Storytelling. Das ist der Aufruf an alle Pflegeberufenden eigenen.
Das Gute zu erzählen.
Sag einmal, was es macht und was es vorderbringt. Das ist chronisch Kranke, ermöglicht es, dass sie daheim sein. Dass Sterbende ihre Familie noch sehen oder letzte Wünsche, sei es, dass sie ein Erdbeermus essen können. Oder wie zum Beispiel im neonatologischen Bereich eine super schöne Taufe machen haben können für ein Kind, wo wir nicht gewusst haben, ob es heimgehen kann. Das sind alles so spirituelle Sachen, sei es fachkompetente Sachen.
Und ich finde, es ist immer die Gefahr, dass man dann da in dieses Helfende, Schmalzende abrutscht, aber das müssen wir nicht machen. Wir können ja trotzdem sagen, das mache ich als Expertin in der Pflege, kann solche Bedürfnisse erfüllen. Brauche ich natürlich die Zeit, um die Bedürfnisse überhaupt zu erkennen. Und da hapert es halt momentan viel, weil wenn ich leih ruder und Feuer lösche, dann erkenne ich vielleicht gar nicht, wie wichtig so eine Taufe wäre.
Genau, aber das sind halt auch die gesetzlichen Stakeholder gefragt. Einfach nicht nur eine Pflegereform über was drüber stülpen und irgendwie verzweifelt versuchen, was zu machen.
Dann seien Sie wieder ruhig vielleicht 4 Monate, bis Sie merken, dass dieser zweite Gehalt doch nicht auftaucht.
Ja, oder am besten halt da, wo dann halt auf einmal die Pflege demonstrieren anfangen bundesweit, sondern wirklich einmal eine Reform in dem System, eine neue GUKG-Reform. Es gibt so viele Leute, die sich mit dem beschäftigt haben. Es gibt so viele wissenschaftliche Studien.
Es gibt ganz klare Aussagen, wie es sein sollte, gell?
Genau, aber mit diesen Leuten wird gezielt einfach nicht geredet und wir müssen weg von den Gedanken, dass wir ein Assistenzbüro sein und dass uns der Arzt was diktiert, in dem Sinn, dass wir nur Hilfstätigkeiten ausrichten. Das ist nicht so.
Da sind wir wieder bei dem demütigen, bürgerlichen Frauenbild, oder?
Genau.
Wenn man sich anschaut, woher kommt denn die professionelle Pflege? Das waren Frauen aus dem Bürgertum, die hinausgegangen sind und sich karitativ zu verwirklichen, vielleicht in einem gewissen Setting, könnte man auch so sagen. Und natürlich auch diese klösterliche Prägung bei uns in unserer Region ist sicher auch mitzudenken. Aber warum müssen wir im Jahr 2022 noch ein Leben wie vor 100 Jahren verkaufen, oder? Ich sehe den Sinn dahinter nicht ganz.
Ich kann jetzt dann nur sagen, Blick auf USA, 100 Jahre Pflegewissenschaften.
Ja.
Da war unsere Vorreiterin, die Florence Nightingale, auch in Großbritannien.
Ja.
Da lebt die Pflegewissenschaften schon länger. Die haben einen ganz anderen Zugang zu unserem Beruf. Die haben eine ganz andere Aufstellung. Besser ist aber so, wir sind nur im deutschsprachigen Raum so, die was nicht Pflege studieren.
Genau.
Rest Europa oder international gesehen ist das Pflege, was wir eigentlich immer haben, schon immer ein Studium gewesen.
Mhm.
Und im deutschen Bereich, da ist jetzt leider das Karitative ein bisschen sehr ausgeprägt und unser Bild noch so. Aber in Frankreich, Luxemburg, Belgien, das sind alle Studien.
Ja.
Aber ich finde, da kann man zum Beispiel so ein bisschen eine Brücke generell so ein bisschen ins Gesundheitssystem machen, weil das Karitative zum Beispiel sieht man ja auch im Rettungssystem, hat jetzt eigentlich nicht wirklich was mit der Krankenpflege zu tun, aber da das basiert
du auch alles auf die Sanitäter.
Genau,
an, oder?
Genau, das basiert eigentlich zu 90% auch auf Ehrenamtlichkeit und da ist im Grunde genau die gleiche Erwartungshaltung so, dass ja, man macht es ja eh freiwillig, man tut es ja eh gern. Gleich was die Pflege ja gern tut. Und man
aus Liebe zum Menschen.
Genau, genau. Und da kann man vielleicht in mehreren Bereichen bedarf es sicher einer Revolution, würde ich jetzt einmal sagen. Nicht wirklich nur im Pflegebereich so ein bisschen umdenken, dass man das nicht nur, ja, natürlich tun es viele Leute gern, aber
ist ja auch kein schlechtes Werk, wenn man seinen Job gern erfüllt, aber es ist halt wesentlich mehr und wenn man was verändern und erreichen will, dann kann man es halt nicht beim Gern sein lassen,
ja.
Oder?
Ja.
Aber das ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil selbst wenn ich im Rahmen von der Plattform Mobile Pflege oder so mit den Kolleginnen rede, die das ja auch alle noch gern machen, obwohl sie wirklich schon das Wasser bis zum Hals stehen haben, gell? Ist es schade, wenn man sich probiert zu positionieren, wenn man probiert, das Wort zu erheben, klar zu sagen, was seien denn die, auch die schlechten Sachen. Man darf ja mal sagen, dass es nicht mehr alles rosig ist in einem Beruf, oder? Und dann, wenn man dann ins Tun kommt, sagen halt viele von den Kolleginnen und Kollegen, ja, aber nein, lass mir mal gut sein, ich tue es ja eigentlich so gern.
Ja, aber vom Gern tun kann ich nicht meine Wohnung zahlen, ganz einfach.
Und ändert sich auch nichts, gell?
Eben, ja.
Aber das stimmt, das ist leider eine Krankheit von der Pflege.
Genau, viel jammern und machen. Jammern klingt jetzt immer so schlecht. Ja, naja, aber es ist schon viel sagen, ich bin am Limit und ich tue es nicht mehr, aber wenn dann was passieren sollte, den Schritt zurück, oder?
Also im sogenannten Sumsen sei mir ja super, aber jetzt so berufspolitisch sich engagieren, sei es, dass wir zu Berufsverbände gehen oder Gewerkschaften, wenn ich dann rede im beruflichen Setting, dann bin ich weit und breit die Einzige, die was sich engagiert oder mal eine Mitgliedschaft hat, da ist ja jeder selber jetzt auch gefordert, dass man, weil umso mehr Leute mir sein, umso präsenter sei mir. Und die Pflege ist die größte Berufsgruppe im ganzen Gesundheitssystem. Also da können wir so viel machen.
Natürlich impliziert es dann auch wieder Ängste von den Systemen, wo wir uns organisieren, weil wenn so eine große Gruppe sich anders organisieren würde, da hängt ja viel mit dran, gell? Das müssen wir in den ganzen Diskurs, der abläuft, schon auch mitdenken, ja. Aber wenn wir jetzt zurückgehen auf diese junge Pflege, wenn ihr euch jetzt so anschaut, ganz engagierte junge Menschen, die sich da einbringen wollen, was bleibt denn da auf der Gefühlsebene über? Oder wie geht es euch denn mit diesem Zuschreiben von diesem, die wollen ja nicht mehr arbeiten, die wollen ja nur Freizeit haben, wenn wir mal bei dem Thema bleiben an Zuschreibungen?
Mir macht es ehrlich gesagt grantig. Ich bemühe mich, studiere, arbeite 30 Wochenstunden auf dem Blatt Papier, es sind eigentlich in der Realität viel mehr. man sieht den Output einfach nicht da, finde ich. Und es wird einfach nur alles schlecht geredet. Es wird irgendwie nichts Wertschätzendes kommuniziert. Und es wird einfach alles schlecht geredet. Mhm. Und mich macht es ehrlich gesagt sauer, weil so viele junge, professionelle Leiter sind. Wir probieren auch ganz viel zu machen und mir kommt das langsam vor wie ein Windradl. Mhm. Wie so eine Windmühle oder wie einen gläsernen Kasten, wo man irgendwann an Limits kommt und so viel Energie und Zeit aufwendet.
Und wenn ich dich jetzt so direkt fragen darf, was würdest du da wünschen, dass du mal zu hören kriegst, von einer Kollegin zum Beispiel?
Super, dass du das eingebracht hast und hey, das probieren wir aus und jetzt schauen wir mal danach, was es für Studien gibt und auch nicht nur von meinen Kollegen, sondern vom interprofessionellen Team, von Ärzten, von Therapeuten, dass die uns nicht nur als Handlanger sehen, gerade bei den älteren Professionen, sagen wir mal so, dass man da sich gemeinsam an einen runden Tisch hat und nicht so immer so, die Pflege macht es schon.
Mhm. Es ist ja bald Weihnachten. Vielleicht geht es in Erfüllung. Ich werde es einmal weiterleiten.
Ich schreibe einen Brief ans Christkindl.
André, wie geht's denn dir?
Ja, ich wollte jetzt nur etwas zu dem Thema einbringen, weil wir machen ja das alles ehrenamtlich und wir haben...
Darfst du gerade nochmal wieder, also da in der jungen Pflege,
ja, in der jungen Pflege,
oder?
Genau, ja, wir haben ja alle... In der Arge jungen Pflege, wir haben eigentlich alle ehrenamtlich da dabei und machen das auch gern, muss ich jetzt auch sagen. Zu meiner 40-Stunden-Woche organisiere und schaue noch, telefoniere noch nebenbei und mache Ideen oder bringe Ideen.
Kommst zu mir ins Radiostudio?
Kommst zu dir noch her, muss man auch sagen. Ist ja auch meine Freizeit. Ich gehe auch zu den Schulen, trage vor, repräsentiere uns. Ich sage halt, bis zu einem gewissen Thema halt irgendwann reicht es dann irgendwann. Weil, wie die Nicole auch gesagt hat, oder wie wir eigentlich oft in der Gruppe sagen, wie weit können wir gehen, was können wir nur als ehrenamtlich machen, was. Es ist nämlich ein extremer Zeitaufwand und wie die Nicole gesagt hat, das ist ein Windradl. Ja. Also man bringt eine Idee ein.
Es saugt einfach viel auch vom eigenen aus.
Man bringt Ideen ein oder es wird ja, wir haben ja mit Simsen Jammern haben wir ja ganz gut, das muss ich wirklich sagen. Wenn man Vorschläge bringt, André,
das ist da das, was ich gemeint habe.
Da hocken wir uns mit dem nackten Ausblick sogar auf die Brennnessel rein.
Und da sind wir oft immer noch bei dem, aber wir haben es ja immer schon so gemacht.
Genau.
Aber wenn man nicht sieht, dass sich da noch seit 30 Jahren nichts verändert, oder, dann muss man vielleicht einmal
anders denken. Ich sage auch, man muss jetzt einmal an die Pflege, wir haben nicht mehr 1900 irgendwas unterwegs, sondern wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Und man muss jetzt einfach einmal ein Umdenken in der Pflege machen, wo man jetzt einmal sagen, passt auf, bis zu dem Punkt geht's nicht mehr weiter. Und jetzt muss das Umdenken einmal stattfinden, auch weil ich sage jetzt, es kommen ganz viele junge Pflegekräfte noch. Man kommt dann in das System ein, da wo, wie gesagt, Mundart gemacht wird. Und das ist, wo ich sage, das ist der falsche Dampfer.
Ja, aber vielleicht sind wir dann ganz gut am Weg, indem wir einfach einmal sagen, wie es uns geht.
Entschuldigung, dass ich jetzt das Wort falle. Ich bin jetzt nicht einer, der was Mundart gemacht wird oder so, weil ich sage, ob der jetzt schon 40 Jahre im Business ist oder 2 Jahre, das ist mir gleich. Ich sage auch, so, bis zu dem Punkt können wir gehen, aber weiter nicht. Und ich sage,
das ist halt mein. Das war vielleicht an der Stelle ganz, ganz spannend. André, wenn du noch kurz erklärst, du bist ja Pflegefachassistent, also eine von diesen Berufsgruppen, die sich mit der Gesetzesnovelle eigentlich wirklich erst herauskristallisiert hat in der Umstellung, die auch noch nicht wirklich angekommen ist, das muss man schon auch sagen. Vielleicht könntest du diese Fachlichkeit kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, weil ich glaube, viele wissen es gar nicht. So wie viele meinen, Pflege ist ein Beruf.
Ja, also es gibt ja in der Pflege verschiedene Berufsgruppen, von Pflegeassistent, Fachassistent bis Bachelor. Und wir in der Pflegefachassistent, wir dürfen relativ viel machen, gell? Wie jetzt zum Beispiel von der Novelle her, wir dürfen nicht sogar Venflon legen, mit Blutunternehmen sowieso, laufende Infusionen an- und abhängen. Also mit dann wirklich viel, was auch der gehobene Dienst tut. Und Unterschied ist nicht viel.
Ja, ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus, es ist halt viel, dass der gehobene Dienst dann viel für die Planung verantwortlich ist.
Das wollte ich jetzt auch noch sagen. Ich habe eine gute Kollegin, Arbeitskollegin von mir, die hat auch gesagt, also wir haben jetzt eigentlich das neue im System so, glaube ich, dass jetzt, wir haben jetzt 7 Pflegefachassistenten auf Station und weil jetzt Bachelor kann man nicht viel nach, jetzt ist das eigentlich sich so beim herauskristallisieren, wie viel
schmeißt.
Ja, wie viel. Und sie hat gesagt, und da bin ich auf da geguckt und dann habe ich mal zum Überlegen auf Tatsache mal gerattert und habe gesagt, André, ich bin nur noch vor dem Computer, ich komme nicht einmal mehr weg. Ich springe außen, an Gang links, rechts, und sehe mir Gott nur springen, weil das müsst du, das müsst du, das müsst du. Und sie ist nur noch beim Dokumentieren, beim Abhacken, beim Planen. Das hat sie gesagt, das kann es aber dann auch nicht sein. Mhm. Und das ist halt, da bin ich echt da geguckt und mir denkt.
Ja, aber so arbeiten wir. Das so, sind einfach Realitäten. Die Nicole möchte die ganze Zeit schon was sagen.
Nein, ich wollte jetzt gerade sagen, eben wegen der Pflegeprozess, das ist aber einer von den Kernkompetenzen, gell? Jetzt einfach nichts dokumentieren, ist auch die falsche Richtung.
Also jetzt reden wir von den Kernkompetenzen vom gehobenen Dienst. Gehobener Dienst meinen wir immer, wenn wir von den alten Diplomierten sprechen und von den neuen Bachelor, die ja eigentlich die gleiche Berufsgruppe sind.
Genau. Und wir sind eigentlich für das zuständig, dass wir sehen, was der Patient oder der Bewohner, Klient Probleme hat. Mhm. Wir planen das und sollen das auch durchsetzen und übersetzen. Wir sind aber haben ganz andere Aufgaben wie Gesundheitsförderung, Förderung von Gesundheitskompetenz, Patientenedukation. Was ist das jetzt für ein kompliziertes Wort? Eigentlich Beratung, Schulen, informieren. Das heißt, wenn ein Patient Diabetes hat oder so, dass ich den drauf schule oder informiere und berate, was er zum Tun hat.
Ich weiß gerade ganz einen spannenden Vortrag letzte Woche an der UMIT, Pflege im Diskurs, da gibt es immer gratis, wirklich wunderbar, kann ich nur empfehlen, Vorträge über Fachlichkeiten. Und die Kollegin, Frau Professor Müller, hat da erklärt, dass es für Österreich Studien gibt, dass fast 50% unserer Mitbewohner in Österreich nicht sinnerfassend was verstehen können, einen Beipackzettel lesen, diese Information in der Apotheke wirklich mitnehmen, sich zu überlegen, oh, nehme ich denn das Antibiotika jetzt 5 Tage oder doch nur 3, weil es mir besser geht. Und wenn wir uns vor dem Hintergrund überlegen, wie schludrig wir oft mit dieser Beratungsaufgabe umgehen, dass wir die Leute übersetzen, was sie machen sollen, was sie gesund erhalten, was sie mit nach Hause nehmen dürfen.
Da ist eher dann schwierig, weil viele Kollegen halt meinen, sie dürfen aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, halten sie sich zurück mit Erklären von Nebenwirkungen oder so, obwohl das ja eigentlich nicht gegeben ist. Oder aus Unwissenheit, lieber sie sagen nichts, bevor sie falsch informieren, statt dass man da einen Raum findet. Da gibt es ja auch ganz viele Informationen und Literatur schon dazu. Ein Patienten-Edukationsnetzwerk, die Homepage kann ich empfehlen, wo man Gesprächsleitfaden, Checklisten, wie man das entwirft und implementiert. Und ganz viel von der Arbeit, wie wir Patienten informieren, die ganze Patientenedukation, läuft alles nebenbei und wird meistens gar nicht dokumentiert. Und das wäre eigentlich eine Hauptaufgabe, dass wir unsere Arbeit einmal sichtbar machen. Mit dem können wir auch argumentieren, warum brauchen wir so viel Pflegepersonal, was für ein Output haben wir und somit können wir auch Pflegestellen argumentieren.
Ja, ich wollte eigentlich gerade kurz da einhaken, weil du vom Diabetes geredet hast. Also ich arbeite in Innsbruck auf der Klinik, auf der Station, wo im StoffwechselpatientInnen auch betreut werden. Ich finde das sehr spannend und ich hoffe auch, eben wie du sagst, wie die Nicole gerade gesagt hat, dass ich eben auch so in die Patientenedukation dann einkomme, wenn die mir mal mehr in der Station eingelebt haben. Aber ich habe jetzt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es bei manchen Patienten echt ein bisschen schwierig ist. Wobei man da eigentlich ein bisschen eine Challenge sehen kann, weil sonst sind das...
Schaffe ich es doch!
Ja, vielleicht sind das wirklich dann so DrehtürpatientInnen, wo halt dann wiederkommen, weil sie halt eben das mit dem... mit der Diabeteskost zum Beispiel, beziehungsweise mit Insulinspritzen oder diversen anderen, ja, sagen wir es mal, Empfehlungen, wie zum Beispiel Bewegungsempfehlungen, einfach nicht einhalten. Und ja, ich finde das, ich habe für mich selber da eigentlich so ein bisschen so ein Ziel gesetzt, dass ich so Patientenedukation ein bisschen wirklich für mich selber einfach durchführen kann und dann auch wirklich, ja, man wird es da nicht viel Ergebnisse für einen selber sehen, was man selber erreicht hat, aber dass es vielleicht langfristig auch wirklich mega, wie die Nicole gesagt hat, einfach auch mega gesehen wird, was wir da tun und was da unsere Kompetenzen sein. Ja.
Und das Langfristige wäre eben mit den Advanced Nurse Practice, dass man eben da eine einstellt und die 50% in der Praxis arbeitet, die andere die Pflegewissenschaft weiterbringt und auch die Outputs oder das, was wir produzieren an Daten, an Pflegedokumentation, einfach auch auswertet und dann sieht man das auch, was wir geleistet haben, was wir an Leistungen reduziert haben. Ich meine, es ist immer die Fehlannahme, dass wir halt dann nur quasi mit mehr Patientenedukation weniger Leistungen haben. Das stimmt nicht. Es werden mehr Leistungen werden, aber weniger kostenintensiv. Mhm. Ich denke mir gerade, die Niederlande, das sind die meisten in Gesundheitsförderung. Die geben nur einen Bruchteil von dem Gesundheitssystem Kosten, was wir haben, aus. Und die sind von Gesundheitsförderung, da können wir uns so viel abschneiden. Also Wahnsinn.
Eben in dem Vortrag, wo ich euch jetzt erzählt habe vorher, da hat sie eben auch hochgerechnet, gerade jetzt wegen dieser Lesekompetenz und dass die Medikamente falsch eingenommen werden, würden wir uns so viel Geld sparen, dass wir auf jeder Station 2 ANBs anstellen könnten. Also es würde so viel Geld hinten bleiben, wenn wir unsere Arbeit wirklich wertschätzend und in Rahmenbedingungen. Du hast es gesagt, es kehrt dann, dass es nicht nur, was weiß ich, Pflege ist mit dem dazu, sondern es kehrt der Rahmen geklärt, dass ich normal Pflege auf Station arbeite, aber meine gewissen Stunden habe, um solche Sachen durchzudenken.
Genau.
Und dann macht es auch Sinn, dann wird es vielleicht auch angewendet, weil dann ist es nicht so eine Ad-Hoc-Situation, dass man sagt, ich habe da mal was überlegt und das machen wir jetzt, sondern dann hat das Hand und Fuß und ist eingeplant und hat seinen Zeitraum, wo man es implementieren kann. Und dann kommt vielleicht auch die Wertschätzung von den Kollegen, weil das sehe ich, das ist jetzt der Zeit, das hat ich mir nicht genommen, aber das Ergebnis kann ich anwenden.
Genau, und die monetäre Leistung natürlich halt auch, gell?
Ja, also das ist schon Zukunft. Aber es ist wichtig, dass wir es immer wieder sagen, weil in der Pflege solche Fortbildungen eigentlich nur im Intensivbereich, wo man ein bisschen mehr verdient oder sonst nicht einmal ein guter Praxisanleiter kriegt, wahnsinnig viel mehr zahlt, wenn er Glück hat, dass er überhaupt was kriegt.
Ja, ungefähr 70 Euro, wenn eben. Überhaupt so durch den
im Daumen. Jahr, oder?
Aufs Jahr. Und dann musst du das zu zweit oder zu dritt teilen.
Ja.
Und ja, auf der Intensivschein ist jetzt auch nicht viel Zulagen mehr. Also da ist nicht viel Unterschied.
Aber das sind so die einzigen fast, wo man es spürt ein bisschen oder sieht auch.
Genau.
Am Ende vom
Glaubt
Monat.
Man aber auch mehr
die Anna möchte total gerne was sagen.
Ja, weil eben gerade die Education auch noch angesprochen worden ist vorhin. Ich sehe da aber auch eine sehr große Herausforderung innerhalb von der Gesellschaft, weil ja, man muss jetzt sagen, ich glaube, ohne dass das jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber so die Tiroler sind jetzt nicht so diejenigen, die sich leichter mal was sagen lassen und Veränderungen zulassen.
Man kann es innovativ sein.
Eben, und also ich finde, man sieht das allein schon in seinem privaten Umfeld, wenn man da versucht, ein bisschen gesundheitsförderliche Sachen am Café Grenzrenn einzubringen. Und nachher heißt ja, aber ich lasse mir jetzt auch nicht alles nehmen und bla bla bla. Und ich denke mir, da ist es wirklich auch an der Gesellschaft, wirklich auch Edukationen von KrankenpflegerInnen anzunehmen und nicht nur das ernst zu nehmen, was der Arzt sagt. Weil wenn man die Leute so fragt, ja, wegen die Tabletten, jeder Arzt hat das gesagt, ich soll die und die nehmen. Aber was jetzt die KrankenpflegerInnen oder die DiätberaterInnen sagt, wird manchmal jetzt nicht so ernst genommen, weil ja ist eh nicht so tragisch. Und ich lasse mir jetzt auch nicht alles nehmen und irgendwie ein bisschen leben darf ich aber schon auch noch, was hier wirklich bei chronisch Kranken, wie zum Beispiel bei Diabetes, halt einfach so ist, dass man, wenn man die Folgeerkrankungen nicht volle haben will, eigentlich schon gewisse Sachen einhalten sollte.
Mhm.
Und da denke ich mir, da ist wirklich auch an der Gesellschaft, das zu akzeptieren, beziehungsweise halt einfach uns auch eine Wertschätzung gegenüberbringen, indem sie halt auch einfach sagen, ja okay, passt, es habt eine Professionalität, es wisst es habt die Ausbildung gemacht und das setzt sie dann auch um. Mhm. Und nicht nur zu sagen, ja, ich lasse mir nicht alles nehmen, beziehungsweise, ja, ich habe das immer schon so gemacht, so schlimm wird es nicht sein. Ja.
Ja, und das braucht aber Fachlichkeit und es braucht Zeit, die Menschen zu überzeugen, weil es ist schon in gewisser Weise eine Überzeugungsarbeit und es ist vor allem Vertrauensarbeit. Und für Vertrauen aufzubauen, kann ich nicht die Pflegeperson sein, die mit dem Zeitdruck eh schon 3 Stunden zu spät zur Pflege kommt und dann einfach niemand da ist, der sich die 5 Minuten nimmt.
Wie geht's denn dir, André, mit dem Zeitmanagement oder wie nehmen die Patienten, Bewohner, Klienten wahr als PFA?
Ja, Zeitmanagement ist immer so ein gut, Ja, das ist knapp bemessen. So geht's. Also, ich bin auf einer Unfallstation und da geht's ja wirklich. Also, da
ist André, vielleicht auch, um was zu managen, muss man es erst einmal haben, oder?
Ja, genau.
Also, welche
ja.
Zeit willst du managen, wenn du sie nicht hast?
Das ist ja wirklich so. Also, ich weiß, also man geht um 7 Uhr früh in Dienst und dann geht's eh schon los. Dann ruft schon OP-Manager, dann geht's los, dann kommt der Hubschrauber und dann, ja, man hat die Zeit nicht. Oder vor allem, weil wir jetzt da haben bei der Education zum Erklären, ja. Ab und zu, da beobachte ich mich selber, gell? Also ich beobachte mich selber. Sag, ja, ja, das geht oft schon. Oder so wie jetzt mit den Tabletten, wie es geheißen hat. Wenn ich etwas sage, du pass auf, nimm die, zum Beispiel jetzt die Schmelztabletten. Nein, ich habe aber keinen Wehr. Sag ich, aber nimm es, bevor die Schmelzspitzen kommen. Weil oft dann ist es eh schon wieder alles. Nein, ich nehme es jetzt nicht, weil der Doktor gesagt hat, ich soll es gerade nehmen, wenn er Wehr ist. Dann bin ich als BFA, denke ich mir wieder, ja, wieso sage ich es denn? Da habe ich mir jetzt schon wieder 5 Minuten Sprung können. Aber es ist halt viel so, es ist eh nur der Arzt, was ich sage. Also ich brauche eh nichts so. Und dann komme ich mir auch wieder so viel, ja, wieso, was sage ich?
Ja.
Das ist ab und zu schwer, vor allem als BFA, weil das heißt ja, wir sind ja nur ein Assistenzberuf.
Genau.
Da ernst genommen werden, ja, ich habe Glück, auf meiner Station werden wir ernst genommen. Man arbeitet auch mit dem Arzt auf Augenhöhe und das ist... Das gefällt mir schon.
Ich möchte das jetzt ein bisschen außerheben, das nur, gell?
Ja.
Es ist so schade, dass wir immer nur sein. Du sagst es, ich bin ja nur ein Pflegefachassistent. Kollegin sagt, ich bin ja nur eine alte Diplomierte. Der Nächste sagt, ich bin ja nur ein Bachelor und war gern ANB. Wo geht denn das hin?
Ich finde, weil man ja unser Thema ja auch die junge Pflege ist, ich kann mich noch an die Praktikumssituationen, bei mir ist das ja noch nicht so lange her, erinnern, wo man gesagt hat, ich bin Leihpraktikantin, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da jetzt genau sagen soll, ich muss jemand anderen fragen. Und ich denke mir gerade, wenn man jetzt auch darauf hinschaut, also bei mir auf der Station ist auch wirklich Augenhöhe zwischen allen Berufsgruppen, sei es mit dem Oberarzt und die ganzen Pflege, aber trotzdem auch so wichtig, wie wichtig die PraktikantInnen auf die Stationen sind, die Auszubildenden, sei es egal von welcher Berufsgruppe jetzt, das sind nicht nur Leihpraktikantinnen, weil ohne die wird der Klinikalltag teilweise nicht so gut laufen.
Und wir müssen sie einfach wertschätzen lernen und da müssen wir auf Augenhöhe sagen, und du tust mir wohl auf meiner Station und du bist nicht nur Arbeit für mich. Ich habe jetzt gerade einmal eine Kollegin gehabt, mit der geredet und da hat sie auch gesagt, meist hat sie eigentlich jetzt gerade so eine tolle Studierende, die was eben auch ihren Bachelor macht und hin und her und die war halt wirklich was für die Hauskrankenpflege. Dann habe ich auch gesagt, ja und was hast du dann mit ihr, wie hast du sie gesagt, dass sie haben möchtest? Ja, irgendwie großes Fragen, habe ich gesagt, wieso gehst du nicht hin und sagst, du musst jetzt deine Bachelorarbeit schreiben, hast du bei dir im Sprengel ein tolles Thema, das wir miteinander bearbeiten können? Und dann gehst du noch vielleicht zur Verleihung hin mit dem Strauß Blumen und sagst mal, ich freue mich schon, wenn du in 2-3 Jahren zu uns kommst, oder? Wir müssen dann schon auch selber lernen, die Jungen zu wertschätzen und einfach mit ins Boot zu holen und die Qualität steigern, indem man einfach sagt, es ist toll, dass du da bist und dass ich dich jetzt ein Stück weit in deiner Ausbildung begleiten darf.
Vor allem auch als alte Diplomierte, sich zurücknehmen und einmal die Jungen machen lassen. Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich Praktikantinnen, Studierende, Auszubildende anleite. Sie müssen aber mir Termine ausmachen. Sicher stottern sie um mich und fragen irgendwas, aber sie lernen es. Und das finde ich, oder wenn sie einmal im letzten Semester sein, dann seien sie für mich die fertigen Kollegen und müssen mir delegieren, was ich mache. Also ich finde, sowas, eben gerade auch mit den Praktikanten, kann man einen Betrieb aufrechterhalten oder sich an neue Kollegen holen und einfach wertschätzen.
Genau. André.
Man muss ja sagen, so wie du sagst, mit den Praktikanten, so wie ich rede jetzt von mir als BFA, weil wenn ich auf Station gekommen bin, heißt es, du machst nur die Ausbildung zum BFA, du darfst eh nicht das tun und das. Also das ist schon wieder, dann bist du eh gerade der Waschschüssel. Aber so wie die Nicola sagt, wenn man dann mit den Praktikanten oder Praktikantinnen normal tut und da ein gutes Arbeitsverhältnis schon in der Praktikumszeit macht, ja, dann gewinnt eigentlich auch so eine Station eigentlich schon mal, gut gleich mal 2-3 neue Mitarbeiter gleich mal gewinnen. Ja.
Und wenn es ist, dass die sagen, mal, es gehe noch 2 Jahre auf eine Akutstation und lerne einfach noch weiter. Wir sind alle nicht ausgelernt nach den 3 Jahren. Und ich weiß noch, das erste Mal Nachtdienst, wo ich mich sicher gefühlt habe, ich glaube, da habe ich schon 1 Jahr gearbeitet, dass ich wirklich sagen habe können, boah, heute ist echt gut gelaufen und ich habe nie eine Situation gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh lalala, was passiert denn da mit mir und dem Patienten und der Patientin? Das dauert Zeit und es ist Vertrauensarbeit. So wie in der Beratung, wie wir gesagt haben, muss man auch die Praktikanten und Praktikantinnen Vertrauen entgegenbringen, dass man es miteinander schafft.
Ja, also zum Beispiel, weil ich habe gesagt am Anfang, dass ich erst vor einem Monat ungefähr angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe auf einer Station angefangen, wo eigentlich ihre ganzen Mitarbeiter fast wirklich nur als PraktikantInnen generiert. Ich habe wirklich Glück gehabt und eine ausgeschriebene Stelle, wo es wirklich seit Jahren das erste Mal war, da wuschen. Und man muss sagen, ja, der Einlernbereich, wie du gesagt hast, das ist einfach, man lernt nicht aus. Da kommen Sachen davon zu, die man in der ganzen Ausbildung noch nie gehört, noch nie gesehen, weil einfach mit dem in der Theorie, mit dem ganzen Computersystem teilweise, was ja wirklich leider so ist, dass man mit dem PraktikantInnenzugang keine Pflegeplanungen schreiben darf. Das aber in der Praxis dann kennen sollt. Das ist wirklich auch so eine Sache eigentlich. Und was viele Stationen, glaube ich, einfach nicht so bedenken, dass die PraktikantInnen untereinander drehen. Dass die ganzen einzelnen Auszubildenden untereinander drehen. Die niedrigeren Semester fragen die Herren, hey, auf welcher Station, soll ich mich hinwünschen? Wie hast du es da empfunden? Was sind engere Erfahrungen? Und ich glaube, dass es schon Stationen gibt, wo wirklich noch von vor 10, 15 Jahren sind, da wo sich die Stationen die Bewerber ausgesucht haben und nicht umgekehrt. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Und wenn wir im Jahrgang geredet haben, hey, wir auf der Station haben drei Leute während dem Praktikum eine schlechte Erfahrung gemacht, da werde ich mich schon gar nicht bewerben. Das interessiert mich nicht. Und da denke ich mir, hat es auch wirklich ein Umdenken dann zu tun, dass sich sowohl Auszubildende in Assistenzberufe als auch StudentInnen wirklich auch während die Praktika bereits wohlfühlen und halt auch wirklich als Teammitglied sehen in der Zeit, weil sie sind in der Zeit ein Teammitglied. Und naja, wir haben jetzt letzte Woche, also bei meinen letzten Diensten, haben wir neue Auszubildende gekriegt und ich meine, ich bin jetzt seit einem Monat dabei, aber trotzdem liegt es auch an mir, dass ich denen Neuen schon in meinem Rahmen was sagen kann. Und denke mal, man sollte denen einfach ein Gefühl der Dazugehörigkeit geben und das finde ich sehr wichtig, dass das wirklich auch so in die Köpfe eingeht.
Du hast ja noch nichts wünschen dürfen.
Was habe ich mir?
Ja, die Nicole hat sich was wünschen dürfen, der andere darf sich noch was wünschen. Und wir reden jetzt schon fast eine Stunde miteinander.
Okay. Ja, also ich wünsche mir von meinem Weihnachtswichtel, wenn man das so sagen kann, einfach, dass ja wirklich die Wertschätzung eigentlich sowohl in der Gesellschaft auch als auch im interdisziplinären Team wirklich für jede und jeden wirklich sich quasi also entwickelt und dass das auskommt und auch wirklich Wertschätzung von den PatientInnen, das muss ich auch sagen, ist nicht immer so gegeben. Weil natürlich müssen wir gerade auf unserer Station auch Einschränkungen geben, gerade was das Essverhalten angeht. Und da ist teilweise eher Abneigung und Ignoranz da. Wertschätzung für jeden, egal ob von Auszubildenden im ersten Semester bis hin zu PraktikantInnen von der Pflegeassistenz, egal in welchem Alter, aber auch natürlich für
Heimhilfen,
egal ob im extra moralen Bereich oder nicht, aber auch zum Beispiel, wie die Nicole gesagt hat, wirklich viel Leid, der wusste sich teilweise den Anführungszeichen Arsch aufgerissen haben, dass sie ein Studium gemacht haben, sich weitergebildet haben, in ihrem eigenen Interesse, dass das wertgeschätzt wird. Weil es muss nicht jeder machen, aber wenn jemand das wirklich für sich persönlich machen will, soll demjenigen oder derjenigen eine Wertschätzung gegenüber getragen werden. Und das finde ich etwas, was ich mir eigentlich so wünschen würde.
Weil es geht vielleicht ganz viel um Chancengleichheit, oder? Dass jeder die Chance haben darf, den Beruf einfach gut zu machen und da muss halt jeder bei sich selber anfangen, oder?
Ja, genau.
Und vielleicht, wenn ich mich selber im Beruf wertschätzt, schaffe ich es auch, einer von den anderen Berufsgruppen entgegenzubringen. Und wir sind einmal viele unterschiedlich. Da, wo einfach jede Rolle ihre ganz genaue Bestimmung hat und wenn sie dann ihren Beruf, so wie sie ihn gelernt hat, leben darf, dann können wir ja eh alle zufrieden sein. Und André, du hast dir ja auch nicht wirklich was gewünscht, gell?
Wünsche, ja. Nein, ich habe auch, also ich möchte einfach, oder mein Wunsch ist halt einfach, so lange habe ich schon die anderen alles gesagt.
Ich habe mir wirklich selber so vorgenommen, weil ich habe einmal im Praktikum nicht so schöne Erfahrungen gemacht teilweise. Und ich wünsche mir einfach, dass ich niemals zu meinen Praktikantinnen, egal in was für Stressing-Situation es ist,
so bin.
Weil ich denke mir, es gibt wirklich Leute, die was eine schlechte Erfahrung, sei es im Altersheim oder in der Klinik, im ersten Praktikum gehabt haben und dann das Studium abgebrochen haben. Mhm. Und dann denke ich mir, es steckt so viel Potenzial dahinter. Wenn jemand wirklich sagt, mein Gott, Körperpflege ist jetzt nicht meins, dann sind so viele andere Stellen noch, wo man hingehen kann. Eine Freundin zum Beispiel von mir ist jetzt auf der interventionellen Angiografie oder so, irgendwie heißt das. Und das ist halt im Grunde auch so OP-Bereich. Und der hat halt nichts mit Körperpflege zu tun, aber sie hat halt vom Anfang an gesagt,
für sie, oder?
Sie hat vom Anfang an gesagt, Körperpflege ist nicht ihrs. Ja, aber das andere ist genauso Pflege, gleich wie OP-Pflege Pflege ist. Deswegen,
Und es gibt so viel und man lässt dann auch wieder was anderes hinter. Ich habe mich gestern mit einem Studierenden unterhalten, dass es mir zum Beispiel so angeht, wenn ich jetzt in der Lehre bin, dass ich Leute angreife. Ich bin teilweise richtig ausgehungert. Gell? Ich habe das immer in der Hauskrankenpflege. Nein, das Schönste neben jemanden hocken und den angreifen. Gell? Und jetzt in der Lehre, ich kann ja nicht durchgehen und die Studierenden alle angreifen. Aber es geht mir einfach so ab. Und so kann man einfach schon seine Nischen finden, wo man hinpasst in dem Moment, wo es gerade ist. Gell? Ja. Aber André, dein Wunsch?
Ja, mein Wunsch. Ich möchte einfach auch, dass der Pflegeberuf nicht das Image hat, dass man jetzt 3 Jahre Schule geht, so pflegt, wie es klingt, dann nur zum Arsch wischen oder so, sondern dass der Pflegeberuf ein besseres Image hat. Mhm. Dass man einfach, aber das liegt auch an uns, wie wir das außendrücken.
Ja,
und das ist, glaube ich, der springende Punkt. So wie ich das außendrücke, so kriege ich die Resonanz zurück. Und das ist mir eigentlich wichtig, dass der Pflegeberuf nicht mehr so das, wie es 1900 ist, sondern dass wir jetzt einmal vorgehen und sagen, passt auf. Ja, dass einfach eine Wertschätzung einmal da ist. Und auch, dass Praktikanten nicht nur die Scheißarbeit machen sollen, weil die Praktikanten die Zukunft haben. Das, was viele noch nicht kapiert haben, dass wenn, ich komme jetzt nur von meiner Station, da wo ich, so mein letztes Krankenhauspraktikum, und ich habe alles dort laufen, ich war Mitarbeiter, Teammitglied, oder? Ich bin von der ersten Minute bin willkommen gewesen, ich habe alles dort laufen, sie haben mir immer zugeschaut, dann habe ich eine Lune alles machen dürfen und abwickeln dürfen. Das hat mir eine Wertschätzung gegeben und da habe ich mich als Team voll integriert gefühlt, also das war für mich, ja, und da habe ich auf gleich mal nach einer Woche gesagt, wie das dann ausschaut, ob sie jemanden brauchen. Ja, bewirb dich. Und wie man sieht, haben sie durch das auch, durch das normale, also nicht die hierarchische Arbeiten, sondern Arbeiten auf Augenniveau, da haben sie 7 neue Mitarbeiter gewonnen. Mhm. Und das hat mir einfach so gefallen.
Das müssen wir echt umdenken in der Praxis, gell?
Da gehören auch die alten Schwestern, sage ich jetzt, oder Schwestern, für mich ist das ein Ding, Pflegepersonen, die sollen da auch ein bisschen ein Umdenken anfangen, weil es ist nicht mehr, wie es früher war, sondern wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, wir müssen weiterdenken und Mitarbeiter kriegst du eigentlich gerade nur so, wie du mit sie tust. Hm. Weil wenn ich mit sie nur die Scheißarbeit mache, kriege ich keine neuen Mitarbeiter. Und wenn ich da einfach einmal als Praktikant, deswegen ist man Praktikant, man soll einen Fehler machen, jetzt keinen gravierenden, aber nur durch einen Fehler lernst du.
Und einfach eine wertschätzende Anleitung
und
haben,
wertschätzende,
oder?
Ja, und das, pass auf, da, jetzt schauen wir, jetzt machen wir das. Das finde ich einfach, die Anleitung, schon wie du angeleitet wirkst im Praktikum, glaube ich, schleift uns die Zukunft schon. Und das war auch mein Ding, ich werde nie, das habe ich mal geschworen, mit einem Schüler oder Praktikant so tun, wie sie mit mir einmal getan haben, deswegen habe ich gesagt,
ja.
Nein. Also so wie jetzt auf der Station, wo ich jetzt bin, das Wertschätzende, das Kollegiale, dass man sich wohlfühlt, dass man im Team integriert ist, das finde ich einfach, das soll halt mehrer tun.
Mhm.
Dann glaube ich, haben wir schon die halbe Arbeit gemacht.
Ich möchte gerade zusammenfassen, unsere Wünsche. Einfach mehr Wertschätzung, sei es Auszubildende, Professionisten, natürlich auch ein Imagewechsel und auch bessere berufliche Rahmenbedingungen. Gell? Ich meine, da bringt man die beste Wertschätzung nicht. Und ich denke mal,
wenn
man
es nicht leben kann.
Wenn man das nicht leben kann und für das steht auch die ÖGKV, junge Ergepflege da.
Mhm. Jetzt haben wir all die wunderbaren Wünsche mit auf den Weg gekriegt. Und jetzt ist es eigentlich an mir zu sagen, dass die Sendung aus ist, leider schon. Wir hätten jetzt eigentlich noch viele Themen gehabt, wo fast jedes Thema eine eigene Sendung wert wäre. Vielleicht sehen wir uns ja wieder mal, weil es war jetzt, glaube ich, gar nicht so schier im Studio. Gell? Wir vom Pflegediskursiv, wir verabschieden uns jetzt bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nächstes Monat, wieder am 3. Freitag, gibt es eine neue Sendung.
Und sonst können Sie ja die ganzen wunderbaren alten Sendungen jederzeit nachhören. Wir freuen uns drüber und freuen uns natürlich auch über Feedback zur Sendung. Danke, wiederhören.
Wiederhören.
Vielen Dank.
Pflege diskursiv.